Hallo und herzlich willkommen zur Episode 106 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Heute in dieser Episode wird es gigantisch und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ein Gespräch geführt mit Yadigar Assisi, dem Maler, der weltberühmt geworden ist mit seinen riesigen, atemberaubenden Panoramen, die uns ins alte Rom, in die Weiten des Himalaya oder auf den Meeresgrund im Great Barrier Reef und viele, viele andere Orte entführen. Ich habe selbst schon so ein Panometer besucht. Ich war im alten Rom und ich bin so viel länger geblieben als geplant. Denn, das kann ich euch sagen, es ist nicht nur riesig, sondern es werden Emotionen transportiert und gelernt habe ich auch eine Menge. Aber in diesem Gespräch geht es um mehr als nur malerische Größe. Wir reden über das Zeichnen als Zugang zu uns selbst und zu unserem Erleben. Daher der Titel Zeichnen für die Menschlichkeit. Denn das Zeichnen ist für Yadigar so viel mehr als einfach nur ein schönes Bild zu versuchen aufs Papier zu bekommen. Wir sprechen außerdem über die Verantwortung von Künstlerinnen und Künstlern gegenüber der Gesellschaft und wie man die Welt mit allen Sinnen erlebt und warum das wichtig ist. Ein intensives Gespräch voller Anregungen, Erlebnisse und spannende Einsichten. Und was das Fallenlassen einer Tasche, ein Stück Mauer im Vatikan und der Mount Everest mit allem zu tun haben, das erfährst du auch beim Hören dieser Episode. Schon ganz bald, am 18. November, erscheint Yadigar Assisis neues Buch Zeiten des Zeichnens. Und da ich persönlich mich mit dem Zeichnen ein wenig schwer tue, komme ich ganz am Ende der Episode noch mit einer Idee um die Ecke, bei der du ja vielleicht auch mitmachen magst. Also bis ganz zum Ende hören. Das Gespräch fand in Yadigars wunderschönem großen Atelier in Berlin statt und das spürt man auch durch einige Geräusche hier und da am Rande. Ich denke, dass das nicht sonderlich stört und ich hoffe, dass du das genauso empfindest. Eingestiegen in unser Gespräch bin ich mit der Frage, ob Yadigar gerne liest. Aber nicht irgendwelche Bücher. Ich wollte gerne wissen, speziell, ob er gerne Romane liest. Und wieso ich genau danach frage, das erläutere ich später.
Ich habe früher mehr gelesen. Jetzt komme ich nicht mehr zum Romane lesen. Aber was ich eigentlich mache, ist, jedes Projekt, was ich habe, geht ja tief in die Vergangenheit und dann lese ich drumherum alles. Ja. Aber ich bin mittlerweile kein Lesetyp mehr. Ich lese Tagesaktuelles, also sowas, also auch Technisches und Geschichtliches, wenn ich es brauche. Ja. Aber ich bin jemand, der sehr, sehr mit dem, was ich tue, so beschäftigt bin, auch visuell beschäftigt bin, dass ich natürlich an der Stelle diese Zeit nicht mehr habe. Und ich bin kein, also früher, es gibt ein paar Bücher, die mich so beeinflusst haben. Ich glaube, solche Alexis Sobers von Kazantzakis, den habe ich mit 16 gelesen. Ja, und da ist für mich auf einmal so eine Welt aufgegangen. Also das sind so ein paar Sachen, die mich schon beeindruckt und beeinflusst haben.
Weil der Grund, warum ich das frage, ist der, dass ich war im alten Rom durch dich und habe Alltagsszenen beobachtet, kleine Geschichten. Ich war ewig lange da, es ist auch schon lange her, aber ich weiß noch, dass ich gefühlsmäßig auch dort war.
Ich bin einer, der Geschichten erzählt. Mhm. Also ich bin selber ein Geschichtenerzähler. Ich glaube, dass man, wenn man eintaucht in eine Welt, der Schriftsteller taucht ja auch ein und er besetzt einen ganz bestimmten Bereich. Zum Beispiel die Gotik war von mir immer mit Glöckner von Notre Dame besetzt. Da bin ich selber in die Gotik rein, also in Frankreich habe ich ein großes gotisches Panorama gemacht und ich habe was ganz anderes entdeckt. Ich habe die Fröhlichkeit entdeckt, diese wahnsinnige Zeit, man sagt immer Renaissance, aber die Gotik war sowas von überwältigend. Ja? Und diese ganze Frage der Kirche und 100-jähriger Krieg, England, Frankreich, Jeanne d'Arc hat da eine Rolle gespielt. Ich habe mich dann so damit beschäftigt und habe gesagt, welche Geschichte soll ich eigentlich erzählen? Ich mache Stadtbilder nicht, weil ich die Archäologie oder in diesem Fall den Städtebau zeigen will. Das ist für mich ein Nebeneffekt. Ich will die Gesellschaft beschreiben. Und ich habe eigentlich vor, mal sehen, wie viel ich noch schaffe, wenn man diese ganzen Stadtveduten, also Stadtansichten sich anguckt, hat man einen anderen Blick auf die Kulturgeschichte der Menschheit. Also man versteht, wie man organisiert ist. Also wenn ich in eine neue Stadt komme, versuche ich immer auf den höchsten Punkt zu gehen. Weil wenn ich die Struktur einer Stadt sehe, weiß ich, wie die Menschen sich organisiert haben. Also in Teheran ist eine Katastrophe. Sao Paulo ist eine Katastrophe. Wenn ich in eine italienische Stadt, wenn ich in Siena bin oder in Pisa und hochgehe, da sehe ich den Kern. Aber dahinter ist Katastrophe.
Und was ist mit Tokio? Ich liebe Tokio.
Ja, ich war noch nicht in Tokio, ich war noch nie in Japan. Naja, es ist ja die Frage, ich sage ja nicht, alles, was groß ist, ist schlecht. Aber ich sage, aber da müssten wir jetzt über Architektur reden. Ich komme ja auch von der Architektur. Aber die Frage nach dem Erzählwillen ist bei mir ganz tief verwurzelt. Zum Beispiel ich hatte immer eine ungeheure Hochachtung vor Ilja Repin, den russischen Maler. Und ich habe mir, oder Menzel, ja, ich stehe davor und sage, wie kann man psychologisch so tief einen Bruchteil einer Sekunde so erzählen, dass alles, was es ist, von der Handhaltung bis zu den Blicken, alles ist in sich stimmig und erzählt eine Geschichte. Dass, wenn wir jetzt hier miteinander reden, ich habe ja jetzt 1000 Möglichkeiten, von wo soll ich es malen? Mhm. Welchen Blick soll ich? Wie guckst du mich gerade an? Guck ich weg? Guck ich dich an? Es gibt 1000 Augenblicke, sozusagen das festzuhalten. Ich habe ja nur einen Bruchteil einer Sekunde, wenn ich im Bild. Und das sozusagen in ein Spiel sozusagen zu verwandeln, wo eine Szene in die andere übergeht, das ist eine so intensive Arbeit. Erstmal muss man wissen, was man erzählen will, und dann muss man die Dinge zusammenführen. Und das ist erzählerisch, aber mich würden Romane da nur aus dem Tritt bringen, weil ich will selber eintauchen und selber das rauspicken, was zu mir gehört.
Das meinte ich auch gar nicht. Das verstehe ich sehr gut, aber ich dachte einfach vom Menschen her. Ich versuche ja den Menschen zu begreifen. Warum macht er das, was er macht? Warum macht er es genau so, wie er es macht? Und da kam einfach dieses Bild auf, das ist jemand, der sich einlassen kann in solche Erzählweisen. Aber lass uns, wir sind jetzt gerade schon richtig eingestiegen in alle möglichen Themen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich 17 Richtungen, die ich gehen könnte. Ich würde aber gerne zurückgehen. Ich würde gerne mir mal die Anfänge mit dir anschauen, um zu begreifen, wie du auf diesen Weg gekommen bist. Du bist geboren in Wien, bist aber aufgewachsen in der DDR.
Ja.
Als Sohn persischer Eltern. Und in meiner Recherche war es auch so, dass du eine sehr schöne Kindheit hattest. Du hast sehr zufrieden geklungen, als du über deine Kindheit gesprochen hast. Warst du denn schon immer der künstlerische Jadegar? Hast du schon immer gemalt, gezeichnet, gebastelt, gebaut?
Auf alle Fälle. Also ich war, als ich mit 10, glaube ich, wir sind gerade am Ende eines Buches. Ich gebe jetzt demnächst ein Buch raus. Das heißt Zeiten des Zeichnens. Weil ich denke, dass das, was ich bin, hat was mit Zeichnen zu tun. Ich habe seit Kindheit an habe ich gezeichnet. Also Zeichnen ist so mein Instrument. Ja? Also wenn wir jetzt über Menschen vorhin geredet haben, ich habe ungeheuer viel Menschen gezeichnet. Überall, wo ich bin, zeichne ich. Ich beobachte ungeheuer viel. Zeichnen ist so wichtig wie Lesen und Schreiben. Für mich ist Zeichnen ein anderer Blick auf diese Welt, und das habe ich schon seit Kindheit gemacht.
Und das heißt, es wurde auch immer gefördert, ja?
Nein, da hat sich keiner drum gekümmert. Das ist ein wahnsinniges Vorteil, wenn man als Kind eine Leidenschaft hat. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich war das schon immer. Auch wenn ich jetzt in Schulen Vorträge halte, sage ich immer, diese Zeit von 12 bis 18, diese Gedanken, die man da hat, die tragen einen ja ins Leben hinein. Und wenn ich Jugendliche frage, was wollt ihr machen, die sagen, ich weiß nicht, dann sage ich, das ist keine Antwort. Du kannst auch sagen, ich will Tourist werden. Das ist auch eine Antwort, da musst du halt was dafür tun. Aber ich hatte wirklich, seit ich Kind bin, also wenn man da fragt, ich habe Pantomime gemacht, ja? Ich habe gezaubert, ich habe Modelle gebaut. Ich war nie unbeschäftigt. Meine Geschwister, ich habe 5 Geschwister und all meine Verwandtschaft, die sagen, ich war ein sehr angenehmes Kind, weil ich mich immer beschäftige.
Immer beschäftigt.
Also das ist, und ich habe ja auch noch viele meiner Kinderzeichnungen. Und nein, das ist schon ein ganz, ganz großes Glück. Ja. Und ich bin auch in der Kindheit, Gefördert wurden, würde ich nicht sagen, aber ich habe mir selber die Wege gesucht. Zum Beispiel in Leipzig gab es an der Kunsthochschule dort so einen Club, Zeichenclub. Und ich dachte, da gehe ich mal hin. Und da kam ich mit so einem großen Umschlag daran und zeigte dem Herrn Vizenz die Bilder. Und als ich wollte sie zeigen, sagte er, du musst dich hier bewerben. Da habe ich gesagt, so gut, dann wollte ich wieder umdrehen und sagen, naja, jetzt bist du da, jetzt zeig mal, was du hast. Und dann hat er aufgeblättert und dann hat er, hast du es wirklich alles selber gezeichnet? Sag ich, ja. Doch, na gut, dann bleib hier.
Wie alt warst du da?
13, 14, irgend sowas, ja. Und dann habe ich aus Angst, ich hatte ja einen großen Begriff vom Künstlerdasein, ja. Also ich fühlte mich nicht dem gewachsen, diesem Begriff, was ich für mich selber sozusagen da reingepumpt hatte. Und meine Schwester hat Architektur studiert und die hat da auch gezeichnet. Da sag ich, na gut, die zeichnen ja auch, dann gehe ich halt Architektur machen.
Was du eben angefangen hast zu sagen, aber nicht weitergeführt hast, du hattest Angst, Kunst, freie Kunst zu studieren, ja?
Ich hatte so eine Hochachtung davon. Ja. Für mich war Künstlerdasein, hatte was mit ungeheuer viel Verantwortung zu tun.
Mhm. Und Unsicherheit?
Nee, das war nicht mein Thema.
Verantwortung?
Verantwortung war mein Thema. Weil ich habe mich immer an Leute rangehalten, die mich emotional auch als Kind schon, ja? Also ich habe mir Rembrandts angeguckt, ich habe mir den Dürer von vorne nach hinten. Und ich war immer begeistert von der gesellschaftlichen Präsenz, also in ihrer Zeit. Ja, also auch wenn ich so einen Rembrandt angucke, da habe ich die Zeit auch gefühlt. Ja. Und ob ich das schaffe, diese Zeit darzustellen, eine Position in dieser Zeit zu finden, das war für mich eine ganz große Aufgabe. Und die hat mich ja letztendlich in meinem Leben auch begleitet. Ja. Ich mache viele freie Sachen. Für mich ist das, ich habe überhaupt keine Diktion zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ja. Also ich sehe in dieser Welt so viele tolle Sachen, Künstler überall, die nie gesehen werden, die auch nie die Chance haben, überhaupt mal irgendwie ihre Sachen öffentlich zu machen. Deswegen ist das auch eine Problematik, die ich für mich jetzt auch so sehe und letztendlich arbeite ich auch dahin, das vielleicht auch mal zur Fragestellung zu machen. Also was ist eigentlich Kunst in dieser Gesellschaft, die reich ist, die satt ist, ja, also welche Aufgabe haben wir? Und in der DDR, und das konnte ich ja ein bisschen ausprobieren, ich habe ja dort auch viele Künstler kennengelernt, auch im Architekturstudium, ich war eigentlich mehr bei der Kunsthochschule in Dresden. Und da war ja, in der DDR war ja immer, die Künstler hatten immer eine Aufgabe, die Zwischenzeilen zu produzieren. Also sie haben immer, zum Beispiel Theaterleute, die haben dann die Texte verändert und dann immer noch eine Zeile eingebaut als Gesellschaftskritik, die aber die Obrigkeit nicht merken durfte, ja, oder Maler haben dann so Dinge gemacht, so kleine Details reingebaut und so. Das war so eine, ja, das war so ein Spiel, aber manchmal, es war nicht gefährlich, aber für die meisten nicht, aber es gab zwei Ebenen für viele Künstler, das war die Ebene, die sie zu Hause gemacht haben und die, womit sie Geld verdient haben, die Auftragsarbeit.
Schade, dass man hier im Podcast dein Schmunzeln dabei nicht sehen kann.
Naja, und viele von denen, als die Wende kam, standen erstmal nackt da, ja. Die haben gesagt, was ist denn jetzt meine Aufgabe?
Du hast das Architekturstudium zu Ende gebracht.
Ja, in Dresden habe ich es zu Ende gebracht.
Und hast dann aber auch noch ein Malereistudium draufgesattelt. Wo kam denn da dann der Mut plötzlich her, das doch zu tun?
So, ich habe ja vorhin, ich glaube, da hat sie das Mikrofon noch nicht an, mein Weg ist ein total verrückter Weg, ja, weil das, was der rote Faden ist, ist mein Bedürfnis. Das war immer da. Aber ich hatte damals noch nicht die Vorstellung, in den Westen, ich konnte in den Westen gehen, das war kein Problem. Wir waren Ausländer und Emigranten. Das ist eine andere Geschichte. Und dann sind wir, als ich fertig mit dem Studium war, hat die DDR gesagt, so, jetzt haben wir unsere Schuldigkeit getan, jetzt musst du in den Westen. So. Und da bin ich in den Westen und habe dort hatte keine Aufenthaltserlaubnis. Ich wusste gar nicht, dass man sich bei der Polizei melden muss. Und dann bin ich immer hin und her gefahren. Da hat man sich an Helmstedt, hat man mich einmal angehalten und gesagt, was ist das für ein Ausweis? Das war ein iranischer, persischer Ausweis, aber da war ein Stempel drin, du darfst nicht nach Iran. Und da haben sie gesagt, wer bist denn du? Ich sage, ich komme da aus der DDR. Die wussten überhaupt nicht, was sie mit mir machen sollen. Dann haben sie mich dort ins Gefängnis gesteckt. Und dann kam am nächsten Morgen so ein Richter und der sagte, ich weiß nicht, was ich mit Ihnen anfangen soll. Gehen Sie jetzt wir ziehen den Pass ein, gehen Sie nach Hannover und melden Sie bei der Polizei. Und die haben gesagt, Sie können nur hier bleiben, wenn Sie studieren. So, ich habe doch gerade studiert. Und dann habe ich aber gesagt, na ja, das ist vielleicht ein Wink mit dem Zaunzwan. Ja. Und dann bin ich nach Berlin und dann, ich ungeheuer naiv, ich weiß ja, wie die Leute sich vorbereiten. Also ich bin einfach wieder mit einer Mappe hin. Und die haben mich sofort genommen. Und ich denke, handwerklich war ich, glaube ich, schon sehr, sehr fit. Aber ich glaube, die haben damals, ich habe ja beim Fußmann dann meinen Meisterschüler gemacht. Und der hat mir immer gesagt, naja, wir suchten auch Typen. Und du, die machen ja dann so ein Aufnahmegespräch. Und als ich so meinen Lebenslauf so erzählt habe, haben sie gesagt, naja, der Typ hat Handwerk, aber wir können noch was mit dem machen. Aber der ist als Typ ist auch gut. Also die Lebensgeschichte ist gut. Und ich habe ja damals schon mit Architektur angefangen, Büro eröffnet. Das war ja diese paar Jahre Architekturzeit, die ich dann wirklich gemacht habe. Ich bin also noch nicht sofort in die freien Künste rüber, sondern habe wirklich erstmal Architektur gemacht. Ich hatte zwei Partner dann, die 20 Jahre älter waren. Das war eine Aufbruchzeit in der Architektur,
Wann war das etwa?
Anfang der 80er.
Anfang
Ja.
80er. Und du hast parallel dazu dein
Mein Studium,
Malereistudium
ja.
auch
Und ich
abgeschlossen.
habe abgeschlossen als
Was
Meister.
hattest du da für Schwerpunkte?
Ich habe das wirklich, ja, wie sagt man, auf der linken Arschbacke gemacht, ja. Weil ich musste überleben. Ja. Das Verrückte war, ich hatte nur 3 Monate Arbeitserlaubnis. Ich konnte hier in Berlin nicht an allen Stellen wohnen. Ich musste mir eine ganz bestimmte Wohnung also Kreuzberg konnte ich gar nicht wohnen, weil das war damals verboten. Also wenn neue, also Ausländer kamen, die konnten nur in ganz bestimmten Bezirken. Das war sehr restriktiv. Und ein Jahr danach war ich im Iran. Und dort habe ich aber das Selbstbewusstsein bekommen in Iran. Ja. Ich konnte gehen, wohin ich
Das
wollte.
künstlerische Selbstbewusstsein oder fürs Leben,
Nee,
das ist.
das Künstlerische und aber auch das Selbstbewusstsein überhaupt, dass ich jemand bin. Wenn man aus dem Osten in den Westen kam, hat man ja erstmal gedacht, der Westen, das ist alles gut. Und heute kann ich sagen, ich hab Westen, ich habe Osten und ich habe Iran gelebt. Und ich kenne die Vergleiche. Also politisch bin ich auch sehr in mir selber sehr, sehr stabil. Und ich kritisiere auch in meiner Arbeit alles, was kritisierfähig ist. Also ich halte da nicht irgendwie hinterm Zaun und habe ja große Projekte auch gemacht, wo die Leute mir gesagt haben, lass das. Aber als ich aus Iran zurückkam, muss ich sagen, war mir schon klar, dass dieses Malen und diese Kunstseite oder diese malerische Seite von mir irgendwann gewinnen wird. Ja. Aber ich war so in diesem Architektur-Dings und wir waren sofort, also über Nacht, ich war Ende 20 und auf einmal Artikel geschrieben. Alles, was ich gezeichnet, was wir gezeichnet haben, wurde veröffentlicht, ob das nun in Südamerika war. Wir waren in Italien eingeladen zur Biennale in Venedig, Triennale
Aber
in Milano.
wodurch? Das ist jetzt
Durch
nicht ganz.
Projekt, durch Projekte,
Du
durch
bist aus dem
Architekturprojekte.
Iran zurückgekommen mit diesem Selbstbewusstsein.
Ja.
Einfach durch das Feedback, das du dort von deiner Arbeit bekommen hast.
Das Problem ist, ich will nicht darüber reden, weil da
Ja.
müsste ich ganz viel darüber reden. Ja? Weil ich habe dort wirklich, ich habe dort Bereich, ich habe Türen aufgemacht. Ich habe ein Fernsehprogramm im Dings gemacht mit Pantomime. Ich habe.
Aber wir sind ja hier in einem Kunstpodcast
Ja.
und die Hörerinnen und Hörer wollen überall was mitnehmen und Tipps bekommen. Und bei dir höre ich durch gerade Feedback zu bekommen, Bestätigung zu bekommen, ist am Anfang einfach mega wichtig. Also es ist einfach, das trägt
Aber
einen
es
und das.
ist auch die Frechheit, die ich habe. Ich muss sagen, im Iran, das basiert ja auf Handwerk. Ich konnte was. Ja? Ich hatte ein Architekturstudium hinter mir. Ich konnte ungeheuer gut zeichnen. Ich konnte alles darstellen, was ich wollte. Zum Beispiel, ich bin einfach zum Stadtarchitekten gegangen und habe gesagt, in Teheran muss man was verändern. Ich habe wirklich ein Stadtmodell gebaut. Also das bis heute finde ich ist das gut, ja. Ich habe Porträts gezeichnet. Ich bin in die Uni gegangen. Ich habe gesagt, ich kann Vorträge über was immer ihr wollt, ja. Es gab niemanden mehr. Dann habe ich im Theater, ich habe dort Theaterveranstaltungen gemacht, ja. Ich bin im. Das, was ich damit sagen will, ich war unverschämt. Aber nicht unverschämt, weil ich dachte,
Ich kann
ich
das.
denke, ich kann das, dann mache ich es halt, ja. Und ich musste ja suchen. Ich konnte die Sprache so halbwegs. Ich habe dort Vorträge gehalten, dann fingen die alle an zu kichern. Nein, es gibt, glaube ich, am Anfang muss man also dieses in sich wohnende Wille. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Du hast mich vorhin gefragt. Ich habe mit 10 angefangen zu zeichnen. Das war einfach. Das hat mich überhaupt nicht in Frage gestellt. Und der Weg, der Zug dahin, immer die Türen, die halb offen waren, da bin ich einfach durchgegangen. Ja. Und
Und du hast selber auch Türen gefunden. Nicht nur die Türen, die offen
ich habe,
waren, sondern du hast sie dir selber auch gebaut, habe ich den
aber ich,
Eindruck.
ja, ich habe
Die
aber hinter
Möglichkeit.
mir auch Türen zugeschlagen. Ja. Zum Beispiel war ich hier, als ich studiert habe, war ich in ein paar Galerien und die haben mich behandelt. Das ist heute höchstwahrscheinlich anders, aber die haben mich behandelt. Ich habe gesagt, wie kommen die dazu, mich so respektlos zu behandeln?
Doch, das gibt es immer noch.
Ja, und ich habe gesagt, mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben. Das war ein Beschluss, den ich gefasst habe. Meine Kommilitonen haben alle schon im Studium versucht, eine Galerie zu finden. Und ich kenne viele ganz, ganz tolle Leute aus dem Studium noch. Der eine hat Taxifahrt gemacht, der andere hat sich als Koch verdient. Ich habe gesagt, ihr habt keine Energie dann mehr. Ihr dürft nicht Jobs machen, die euch die Energie des Tages klauen. Wie wollt ihr dann weitermachen? Und da kenne ich einige, die also es nicht geschafft haben. Mhm. Ja. Und ich habe das gleiche Problem gehabt. Aber da ich ein paar andere Skills hatte, habe ich dann für mich einen Bereich ausgesucht, wo ich gesagt habe, den gibt es hier in Deutschland nicht. Den bediene ich. Ich kann in kurzer Zeit viel Geld verdienen. Und dann hatte ich immer Luft für meine eigenen Projekte. Mhm. Ich kann das nicht sagen, was es ist. Aber was ich sagen kann, das Geld verdienen. Ich habe immer Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, am Anfang, und dann kamen ja auch Kinder und Familie und so. Ich habe gesagt, am Anfang, also das Herz ist ganz klein und das Geld verdienen ist ganz groß. Man darf das Herz aber nicht verlieren. Und ich habe gesagt, mein Herz trage ich nicht gleich am Anfang zu Markte. Das schütze ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, das Herz muss immer größer werden. Ja. Und irgendwann muss das Herz auch Geld verdienen. Und das war so ein Konzept, was ich habe mir dann so einen Pfeil gemacht und habe gesagt, hier ist das Herz, hier ist das Geld. Und am Anfang war der Schieber nur ein, das habe ich für mich immer so rumgezeichnet, ja. Habe ich immer mehr an die Wand gehangen und so.
Ehrlich? Und dann hast du dir das immer angeschaut?
Ne? Ja, habe ich. Ja. Ich weiß nicht, warum ich so Gedanken hatte, die mich wirklich getragen haben. Das hat mir keiner gesagt, ja. Fußmann hat mir immer, der war toll, also der hat mir nur ein paar Sätze gesagt, die mich sehr beeinflusst haben. Der hat gesagt, weißt du, als Künstler, als Maler musst du scheitern. Du musst scheitern, weitermachen. Muss scheitern, weitermachen. Das Scheitern gehört dazu. Und die ganz früh einen Erfolg haben, die letztendlich fragen sich nach dem Erfolg, war es das jetzt? Also es gibt immer diese Downs, ja. Gibt es bei mir natürlich auch noch, ja. Und er sagt, aber dann öffnet sich eine Tür und dann gehst du durch die Tür. Aber dieses Scheitern gehört einfach dazu. Und das habe ich so aufgesaugt. Ich habe gesagt, also alles, was ich mache, ich kann ja meckern. Ich kann heute auch meckern. Viele Dinge passieren nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ja? Aber das wäre eine Unverschämtheit, wenn ich meckern würde. Ja? Und es ist mit viel, 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 viel Arbeit verbunden. Und ich war nie geldorientiert, obwohl ich ein gutes Händchen für Geld hatte und immer geguckt habe, wo ich Geld verdienen kann, mit wenig Aufwand. Aber das war das Glück meines ersten Studiums bestimmt. Ja? Und ich war dann auch in der Architekturszene bekannt. Präsentationszeichnungen gemacht, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Ich habe die auch nie unterschrieben. Ich habe gesagt, das ist Geld verdient, das hat nichts mit mir zu tun. Ja? Und habe tolle Architekten dann auch, mit Liebeskind, die World Trade Center. Ich glaube sogar, diese Zusammenarbeit mit Liebeskind hat mir die Tür geöffnet für das erste Panorama. Mm. Ja? Dass das so geworden ist, wie es ist, das ist schon eine verrückte Geschichte. Und das ist ja immer noch, das ist ja immer noch Kampf, das ist ja nicht, das fliegt ja einem nicht zu. Also hier fließt alles ineinander und wenn ich jemandem eine Empfehlung geben kann, ich kenne einfach viele, die sagen, ja, ich habe kein Geld, ich habe keinen Ort, es gibt immer irgendwas, was fehlt. Aber das sind Entscheidungen, die man selber trifft.
Du hast eben das Thema der Galerie aufgebracht. Für wie wichtig war auf deinem Weg die Zusammenarbeit mit einer Galerie?
Ich hatte keine Galerie, ja. Ich habe bis heute keine Galerie.
Warum hast du dich dagegen entschieden? Gerade wenn du sagst, dass Kommilitoninnen und Kommilitonen schon ganz früh...
Das ist wieder so ein Satz von Fußmann gewesen. Der sagt, du, eine Galerie haben ist was ganz Tolles. Ja? Dann kannst du in Ruhe deine Arbeiten machen. Aber du darfst nicht vergessen, Galerien zwingen dich dazu, ein Sujet zu machen, einen Stil zu entwickeln, weil du musst erkennbar sein. Mhm. Und das war noch nie mein Thema. Mich interessieren so viele Sachen. Wenn ich jetzt erzählen würde, was ich alles gemacht habe, jedes dieser Dinge, die ich gemacht habe, sind für mich wichtige, wichtige Arbeiten. Die kann man gar nicht hier alle so darstellen, sondern die sind nicht alle in Schubladen zu bauen. Ich werde jetzt 70 und ich staune, was man in 70 oder in 50 Jahren eigentlich so alles machen kann. Und das ist interessant dabei, deswegen wäre für mich das eine Katastrophe gewesen, wenn das mein Herz berührt worden wäre, dieses Herz und das Geld, nur um des Geldes wissen, ich mein Herz zum Markte tragen muss. Und Fußmann ist ja für mich da auch so ein, der hat sehr gekämpft, weil am Anfang war er berühmt mit seinen Blumen, mit seinem Stillleben und so. Und ich denke, Fußmann ist einer der erfolgreichsten Maler in Deutschland. Den kennt zwar keiner, der ist nicht populär, Aber er hat mehrere Galerien in der ganzen Welt und verkauft. Ja? Und er hat sich durchsetzen müssen, dann auch figürlich zu arbeiten, landschaftlich zu arbeiten, weil das mit den Stillleben, das ging ungeheuer gut. Ja? Und da habe ich auch, das, also ich merke auch, das ist auch für jeden, auch der etabliert ist, kommt dieser Tag, wo er sagt, so jetzt lass mich mal in Ruhe, ich muss jetzt auch mal. Und es gibt viele Arbeiten in den Ateliers, die draußen noch nie gesehen wurden, weil natürlich, man muss Kompromisse machen. Ja? Und für mich, ich mache ja auch heute Kompromisse, weil mit diesen Riesenprojekten, die ich habe, die mache ich ja, am Anfang habe ich sie alleine gemacht. Ja? Aber jetzt habe ich ja auch Leute, die es betreiben. Und auf die Frage, warum, ich weiß nicht, ich hatte keine Lust, dass Leute mit mir rumspielen. Aber es ist nicht, das, was ich sage, ist nicht allgemeingültig. Deswegen, ich habe überhaupt nichts gegen, weil tolle Galeristen sind auch tolle Leute, ja. Die fördern einen ja auch, ja. Aber ich kenne einfach, mittlerweile habe ich viel gesehen, ja. Und wenn ich auf die Vernissagen gehe und so, es kann nicht sein, ich mache ja auch große Eröffnungsveranstaltungen. Mich interessiert schon, was die von dem, was ich da gemacht habe, was die halten. Aber mich interessiert eine Auseinandersetzung, ja. Und ich mag diese Situation nicht. Und wenn man Energie da reingesetzt hat und dann kommt einer mit einem Cocktail und sagt, ah ja, ganz schön, und geht dann weiter, da werde ich verrückt. Das ist wirklich ganz schrecklich. Ja? Ich brauche diese Auseinandersetzung. Und also das ist jetzt keine Ideologie, die ich habe, Galerien. Nein, nein, Galerien sind toll, weil sie ja letztendlich auch dafür beitragen, dass gerade in diesem Bereich, also die bildnerische Kunst, dass die auch existiert. Aber wir haben in dieser Welt, gerade in Deutschland und in den Industriestaaten, gibt es so viele Menschen, die das jetzt machen und die um dieses Stück Brot kämpfen, um es weiterzumachen. Weil, let's face it, wenn man dieses Leben leben darf, früh aufstehen und sagen, was mache ich denn heute? Und dann stellt man es in ein Atelier und malt, das ist das Schönste, was es gibt. Also für mich ist es toll. Ich habe sehr selten diese Zeiten, wo ich mal 2 Monate in Ruhe gelassen habe. Bei der letzten Ausstellung war das so. Das ist für mich wie paradiesisch.
Das ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, sogar recht selten, dass man das machen kann als ja. freier Künstler, als freie Künstlerin, ja. weil du hast ja Marketing und Webseite und dies
jetzt
und das
heute
und jenes.
Heute kommt ja ganz andere Sachen dazu. Ich glaube, das, was ich immer gemacht habe, ich hatte nie Angst vor Technologien. Ja, ich bin ungefrei, was das betrifft. Die jetzige Ausstellung, die vor 4 Monaten eröffnet wurde in Leipzig, da geht es um die Freiheit des Malens. Ich sage nicht die Freiheit der Malerei, sondern ich sage die Freiheit des Malens. Weil ich glaube, dass das Malen in unserer Gesellschaft, ich sage immer, das muss wieder zurück zu den Menschen, als Instrument. Ja? Weil ich kann ja auch Sport machen, ich kann auch kochen. Kochen finde ich ganz wichtig. Ja? Also wer nicht kocht, dem fehlt was. Ja, tanzen, ja, all diese Sachen, alle was Sinneswahrnehmung sind. Wir sind ja letztendlich diejenigen, die diese Sinne bedienen. Und Leute, die abstumpfen, das sage ich jetzt nicht negativ, die einfach ihre Sinne nicht mehr benutzen können, denen fehlt was ganz, ganz Großes. Von 0 bis 6 hat jedes Kind, erfährt diese Welt komplex nur mit seinen Sinnen. Wir können mit Schmecken, Sehen, Hören, Riechen, alle Sinne tasten, wenn wir die zusammennehmen, wir erfahren Welt damit. Im Guten, im Bösen, in Gefahr, in Liebe, in Hass, alles nur mit den Sinnen. Und dann machen wir Cut und dann sind die Sinne weg. Alle alten Kulturen leben, weil sie nur mit ihren Sinneswahrnehmungen gelebt haben. Wir denken immer, wir wissen viel. Nein, in der Bibliothek gibt es viel, aber das muss ich lesen. Wenn ich das nicht lese, aber in den alten Kulturen, auch jetzt, wenn man aufs Land geht, wenn ich bin in Iran rumgereist, das ist verrückt, was die Leute wissen, weil sie geben ihr Wissen weiter. Das Leben bedeutet auch, sein Wissen weiterzugeben. Heute muss jeder sein Wissen selber aneignen. Die Eltern, wenn sie keine Zeit haben, sagen, komm, das mal übernimmt die Schule.
Sagtest du eben, habe ich das richtig verstanden, dass im Iran es anders läuft als hier?
Nein, wenn ich in die alten, ich kenne nicht so viele alte, aber ich bin dort durch die Dörfer gereist. Und da gab es, also das ist ja nun schon 40 Jahre her, ja. Ich habe zum Beispiel eine Frage denen gestellt und ich habe mich danach geschämt dafür, ja. Ich habe gesagt, ich bin jetzt der Zauberer, was würdet ihr gern haben, wenn ich das hinzaubern könnte? Und wir waren durch viele Dörfer und es war ähnliche Antworten immer in der Richtung, wenn es so bleibt, ist es gut. Und ich war in Nepal, bin ja viel rumgekommen. Und wenn ich in diese ganz einfachen Strukturen reingehe und die Fröhlichkeit, aber auch die Härte mir angucke, wo aber das Leben so sein System hat, ja. Und ich sage immer, was brauchen wir denn zum Leben? Wir wollen geliebt werden und lieben. Wir wollen den Bauch voll haben und ein Dach über dem Kopf. Wenn wir diese drei Dinge haben, dann ist schon viel getan. Und zum Essen wissen wir, was dazu gehört. Um Dach über dem Kopf, das sind alles Vorgänge. Aber ein soziales Umfeld, die Liebe, die Emotion. Und das ist das Verrückte, dass wir eine Kultur verlieren, die, dass wir zum Zentrum haben muss, nicht das Ich. Und an diesen Stellen muss ich sagen, wenn diese drei Sachen geklärt sind, Liebe und Essen und Dach über dem Kopf, dann kann man sich sehr, sehr viel vorstellen.
Und du sagst, dass durch das Zeichnen und durch die Malerei wir Zugang zu unseren Emotionen haben und sie uns erhalten, was ja eine Basis ist für eine funktionierende Gesellschaft. Verstehe ich dich da richtig?
Wenn wir uns in 3, 4 Monate nochmal treffen, dann ist das Buch da. Es geht darum, ich kann nicht alles abarbeiten mit dem Zeichnen, aber ich weiß, was es für mich getan hat. Und ich behaupte, dass ich jedem Kind, wenn ich eine Stunde pro Woche habe und 10 Jahre durch die Schule führe, kann jedes Kind wirklich zeichnen. Das hat nichts mit Talent
Nichts
zu
mit
tun.
Talent zu tun,
Das
ja.
ist ein Handwerk. Da kommen Glücksgefühle hoch von Leuten, die immer gedacht haben, das ist nicht ihr Ding. Es gibt kein Dogma, dass ihr kein Talent habt oder so. Begreift, dass Zeichen ein Instrument fürs Leben ist.
Sag dazu noch mal was mehr. Es ist ein Instrument, in meinen Worten, um heil zu werden, um ganz zu werden. Ist das richtig?
Das Zeichen hat sehr, sehr viele Elemente. Den Augenblick, wo ich zeichne, bin ich ganz bei mir. Wenn ich früh aufwache und an den Tisch gehe, was ich gestern Abend gezeichnet habe, ich nenne immer, das ist gefrorene Zeit. Ich kann in dieser Welt, habe ich eine Insel für mich, die mir gehört. Ja? Und wo ich wirklich viel, also auch psychologisch viel arbeiten kann.
Aber mach es mir schmackhaft. Ich habe
Du,
früher ganz viel gezeichnet und gemalt und ja, das war
ich kann dir.
okay. Ich fange an und schmeiße den Stift hin nach 10 Minuten, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Ich kann aber mit dem Material, kann ich Tage
Da
ohne.
haben wir es doch. Also die Sinne, dieses Instrument Zeichnen kenne ich. Der Musiker kann mir genau solche Geschichten erzählen. Du, wenn du mit Material arbeitest, wenn du haptisch, den Tastsinn sozusagen, da kannst du mir. Ich sage, die Sinne, das ist völlig egal.
Ach so, du sagst mir nicht, das Zeichnen ist auch die Basis auch für
Nein,
mein.
nein, 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 nein.
Ah,
Auf gar keinen
okay.
Fall. Weil ich sage, wenn wir die Sinneswahrnehmung mit ganz oben in die Schule, in die Bildung reinnehmen, weil Persönlichkeitsbildung, wo kommt Persönlichkeitsbildung her? Ja? Zeichen ist was sehr Existenzielles. Das kannst du über Material sagen, der andere kann das über Riechen. Riechen ist ein Kulturmoment. Die Leute haben früher sich angehaucht, wussten, welche Krankheit sie haben. Das ist Wahnsinn, was Riechen alleine für ein Instrument ist, was wir nicht ausbilden. Null. Und wenn man kochen, hat man wenigstens ein bisschen mal. Aber Riechen alleine ist schon ein Kulturgut, was verloren gegangen ist. Und das meine ich eben, dass wir an dieser Stelle, und das sind die Künstler, das sind ja die Vertreter, ich würde mal jetzt Folgendes mal vorschlagen. Ich habe mal gesagt, jeder Künstler dieser Welt sollte, wenn er sagt, ich will Künstler werden, sollte er die Verantwortung für eine Gemeinschaft übernehmen. Das kann sein Haus sein, das kann in der Schule eine Klasse sein, das kann die Straße sein, das können Freunde sein, die Kinder in der Familie sein. Und zeigt denen seine Sicht auf die Welt. Das machen ja viele. Ja, aber ich würde sagen, jeder müsste eigentlich den Menschen zeigen, wie seine Perspektive auf diese Welt ist. Weil er redet anders über die Welt. Der Musiker, der mit Material umgeht, der Töpfer, jeder redet anders darüber. Und dieses fehlt uns in der Analyse von Welt. Was kriegen wir denn geboten? Wir kriegen Rationalität geboten, aber das ist nun das Schwächste, was es überhaupt gibt. Die Sinneswahrnehmung ist das, was wir haben. Das ist ein Gut und wir vernachlässigen das. Jedes Tier hat Sinneswahrnehmung. Ein Hund, wenn ich schlechte Laune habe, spürt der Hund das. Wie kommt er dazu? Und das können wir auch spüren. Ja? Und diese Dinge, aber die veröden.
Du sagst, die Sinne veröden so langsam. Ich denke, sie sind bei einem Großteil unserer Gesellschaft, wenn ich die Diskussionen anschaue, die öffentlich geführt werden, die Situation, in der wir uns zurzeit auf verschiedenen Ebenen befinden, dann denke ich mir, diese Sinne sind schon verödet. Und denkst du, dass das Kunstmachen oder das Zeichnen in deinem Fall ein Weg ist, um da wieder was aufzuwecken?
Das ist meine Erfahrung. Hm. Das ist meine Erfahrung mit Menschen. Dieser YouTube-Kanal. Meine Söhne haben gesagt, du, das ist ein bisschen old fashioned, was du da machst. Ich bin so. Ich kann ja nur von meiner Erfahrung erleben. Und das ist Wahnsinn, was das gerade für eine Tür öffnet. Wie viele Leute auf mich zukommen, was die mir schreiben. Also da könnte man alleine ein Buch davon machen. Ja? Und das ist wirklich verrückt. Die schicken mir ihre Zeichnung, ich rede über ihre Zeichnung. Aber nicht, ihr habt da Mist gebaut, sondern...
Aber das sind die, bei denen du offene Türen ein...
Naja, ich glaube, ich finde auch Leute, die sagen, ich habe das in der Kindheit, hat man mich davon weggebracht, weil sie sagten, ich habe kein Talent. Mhm. Also da gibt es Briefe, die gehen wirklich ans Herz. Ja? Mhm. Die sagen, wenn das uns damals jemand erzählt hätte, wäre unser Leben anders gelaufen. Ich weiß, dass es so ist. Ich habe keine statistische Größe, aber ich habe 25 Jahre Erfahrung. Und ich weiß nicht, tausende von Gesprächen. Ich bin mit Studenten, die noch nie einen Pinsel in der Hand hatten, bin ich zur Aquarellreise gegangen. Ich habe gesagt, passt auf, wenn ihr in dieser Woche ein Blatt rauskriegt, wo ihr nicht davon noch nie mal geträumt habt, dass ihr so ein Blatt hinkriegt, dann habt ihr was erreicht. Und ich habe gesagt, ihr werdet ein großes Problem haben. Wenn ihr zurückkommt, werdet ihr in ein tiefes Loch fallen, weil der Alltag euch so auffrisst, dass ihr dieses Glücksgefühl, was ihr in dieser Woche haben werdet, das wird euch immer in Erinnerung bleiben. Ich kriege jetzt noch Briefe von Studenten, wollen wir nicht mal wieder so eine Reise machen? Ich sage, nein, die machen wir nicht mehr, weil wenn ihr sie macht, müsst ihr sie selber machen. Ihr braucht mich nicht als Leithammel. Ich habe das damals gemacht, weil ich euch diesen Augenblick bringen konnte. Ich kann nicht sagen, dass alle diesen Augenblick haben, aber die Mehrheit, also die war wirklich ungeheuer berührt von der Einfachheit dieses Vorgangs. Warum macht man die Leute klein? Weil man die immer mit Superlativen vergleicht. Ja? Und die Künstler,
oder die sich selber auch oft.
Oder
ne?
Die sich selber, sehr richtig.
Das ist ja das beobachte ich oft, dass Menschen, die Kunst machen wollen, einfach, du hast vorhin vom Scheitern gesprochen, dass sie zum zweiten Mal, zum fünften Mal mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind und dann aufhören. Das ist so schade.
Ja, das ist ein Thema, ein ganz, ganz großes Thema. Das erlebe ich in dieser Berührung mit Menschen immer wieder. Ja? Und wenn ich meine Workshops mache, das mache ich ja nur in Schulen. Ja?
Aber das meine ich eben, sie vergleichen sich selber, sie machen selber, setzen sie sich so hohe Ziele. Ich nehme mich da nicht aus, da bin ich ja auch durchgegangen. Das war niemand von außen, der mir gesagt hat, du musst das so und so machen. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen, weil ich glaube, wir haben ungeheuer viel Diktion. Und wenn es im Unterbewusstsein hängen bleibt, ja, weil ich glaube, dass dieses Kompetitive, dass dieser Wettbewerb, ja, oh, guck mal, wie gut er das kann. Ich nehme manchmal Zeichnungen raus, die vom Handwerk, wo man sagt, aber die haben einen Strich, die haben eine Kraft. Ja. Bei den Studenten habe ich alles an die Wand gehangen und habe gesagt, so, sucht euch das, was euch am besten gefällt. Und die handwerklich gut waren, waren nie an erster Stelle. Das waren Kontraste, das waren auf einmal so eine Wildheit, die perspektivisch, räumlich, das war ein Architekturstudium, da haben wir natürlich auch auf Perspektive geachtet. Aber ich habe gesagt, ihr merkt, hier geht es um was anderes. Und das ist ja der Punkt, das ist ja unsere Arbeit. Deswegen, wenn jeder Künstler über sowas mal reden würde, ja, ich habe immer diesen diesen gesellschaftlichen Input habe ich immer. Also ich muss mit Dingen, die um mich drum passieren, die muss ich verarbeiten. Ja. Ja. Und das mache ich in meinem großen Projekt. Und dann versteht man auch, dass so ein Carolas Garten und der Dresden 45 nach der Bombardierung, dass die zusammengehören. Ja. Ja. Und dass man auf einmal das Great Barrier Reef in einer Art und Weise sieht, wie man es noch nie gesehen hat, wie es auch kein Taucher je sehen wird.
Ja. Und da vermittelst du ja auch wieder Emotionen. Da versuchst du ja über die Emotionen die Menschen zu erreichen. Und jetzt würde ich total gerne ein bisschen diese Panoramen, die dich so berühmt gemacht haben, anschauen. Wie ist dieses erste Panorama entstanden? Wir haben jetzt mehrfach schon über Mut gesprochen.
Das ist eine einfache Frage, aber ich könnte jetzt da 2 Stunden drüber reden. Aber der Anfang war, wir waren aufsteigendes Architekturbüro und dann habe ich gesehen, wenn ich jetzt hier bleibe, dann bin ich weg vom Fenster. Die Projekte wurden immer größer, Wettbewerbe gewonnen und so. Und ich habe gesagt, ich gehe hier raus. Ja.
Wie, für die Kunst, für die Malerei?
Ja, ich habe gesagt, so, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht am Telefon sitzen, ich will was machen. Und dann bin ich zu Ausstellungsmachern gegangen, die gerade in Berlin waren.
Dazu kurze Rückfrage. So etwas habe ich mir lange gewünscht zu tun und habe es aus finanziellen Gründen nicht geschafft. Ich war alleinerziehend, ich hatte eine Tochter und habe diesen Sprung dann erst gemacht, als es finanziell ein bisschen gesettelter war. Konntest du das machen aufgrund der finanziellen Lage? Ich sehe dich mit dem Kopf schütteln. Bist du in die Unsicherheit gesprungen?
Ich war immer in der Unsicherheit. Ich habe bestimmt 30 Jahre im Minus gelebt. Mhm. Immer. Auch wenn ich große Projekte habe. Ich habe ja alles Geld immer in die Projekte reingeschmissen.
Das heißt, der Drang war so stark,
ja, dass und die Leute haben es nicht verstanden. Ja. Die Kaufleute um mich und sagen, das würde ich nie machen. Sag ich, ja, gut.
Jetzt will ich in deinen Kopf reinschauen. War es die Malerei oder hast du gemerkt, wenn ich hier jetzt nicht abspringe, dann habe ich keine Zeit mehr fürs Malen. Dann
ich habe ja gesagt, dieses Herz. Ja. Mhm. Und ich merkte, dass ich jetzt in die Architektur reinspringe. Und da habe ich mit Menschen zu tun. Die Architektur hat immer viel mit Geld zu tun. Und deine Dinge durchzusetzen, da musst du so eine Maschinerie aufbauen, bis du so gesettelt bist, dass du als Architekt sagst, ich will das aber so, das kostet 30% mehr, will ich aber haben. Und dann machen das auch Leute, weil sie dann mit deinem Namen spielen und so. Ich hatte aber keine Lust, diesen Weg zu gehen. Außerdem, die zwei Partner, die ich hatte, die waren 20 Jahre älter, die wollten jetzt unbedingt in diese Kiste da rein. So. Und ich habe das eben sehr früh erlebt. Mit 28 hatte ich schon sowas wie eine Berühmtheit. Ich habe das gerochen und ich wusste, was das ist. Für viele junge Leute ist das ja das Ziel. Und dann sind sie 40, 50, dann haben sie einen Namen und dann sagen sie, was ist das jetzt gewesen? Und das ist ja ein großes Glück für mich gewesen, dass ich gesagt habe, die Berühmtheit ist ja wie ein böses Tier, was immer mehr Futter will. Mhm. Ja? Und als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, habe ich auf einmal gesehen, das macht mich stark. Alles, was ich jetzt mache, hat auf einmal einen Sinn. Als ich da ausgestiegen bin, ich hatte ja dieses Zeichnen für Architekten, das hatte ich noch. Da gab es die Anamorphosen, das sind Zerräume, die malt man sozusagen, das kennt man aus dem Barock, wenn man in die Kirchen geht, dass auf einmal die Decke mit den Wänden zusammenläuft und so. Da kann man verrückte Sachen machen. Da ist das wirklich, das ist ein weites Feld. Da habe ich wirklich verrückte Sachen gemacht. Ich habe Hauswände bemalt, ja. Hier in Kreuzberg war eine Hauswand. Ich habe die Berliner Mauer aufgemacht. Ja, ich habe die illusionistisch bemalt und ein Stück davon ist wo gelandet? Das hat ein italienischer Kaufmann hat das gekauft, ja, nach der Wende und hat das in Rom dem Papst geschenkt. Und das steht jetzt in den Vatikanischen Gärten. Ich hatte meine Genehmigung vor 7, 8 Jahren, dafür habe ich mir das angeguckt. Das ist schon lustig, ein bisschen Dispersionsfarbe auf Mauer. Aber ich habe eine Kirche simuliert, zufällig. Ja? Und man stand auf dem Punkt, auf einmal war die Mauer weg. Ja? Und das war ein Riesenhit. Ja? Dann habe ich im Gropiusbau, internationale Bauausstellung, habe ich so einen ganzen Raum, konnte ich eine Wand einhauen, ja, die dann wieder zugemauert wurde, nur für die Ausstellung. Und dann sprach mich jemand an, 1992, 93 war eine große Ausstellung, die Panorama des 19. Jahrhunderts. Ich kannte die Panorama, wusste nicht genau, was es ist. Und da war ich erst als Berater rein und dann suchten den Architekten, sag ich, was sucht ihr? Ihr habt doch den Besten hier. Ja? Und da habe ich eben das erste Mal, ich habe gesagt, wir müssen aber ein Panorama machen. Dieses Rom-Panorama, da gab es ein Schwarz-Weiß-Panorama, aber was so in Stücken fotografiert war. Da habe ich gesagt, ich werde das in die Farbe zurückholen. Und dann haben die gesagt, ja, aber das gibt's nicht mehr, soll ich, dann male ich's. Ein Jahr neben der anderen Aufgabe, die Ausstellung zu machen, habe ich das Miniatur gemalt. Mhm. Und dann haben wir das erste Mal in Schweden, habe ich dann die Druck vergrößert. 50 Meter lang, 6 Meter hoch. Und habe dann Teile
und
da...
Und das Original war wie groß?
Also das gemalte Original, 4,30 Meter mal 35 Zentimeter.
Ach, okay.
Und das war wirklich mit ganz dünnen Pinsel. Und die Kuratoren haben da gesagt, das ist ein Dinosaurier der Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das ist so ein tolles Element.
Ach so, das war abwertend gemeint, ja?
Naja, das war so, das ist jetzt nicht mehr up to date. Und was wir heute mit virtueller Welt haben, das sind die Panoramen, sind die Vorläufer davon. Immersive Kunst, das sind die Panoramen. Und ich habe das nur so geahnt. Und jetzt beginnt eine Zeit, die ist schon sehr spannend, ja? Weil ich bin dann durch die Welt gezogen, habe überall gesagt, wir müssen das machen. Und dann habe ich wieder Glück gehabt, dann sind ein paar Sachen passiert, ja, und da habe ich Panoramen gemacht, ja, der Hanse-Panorama. Dann habe ich für VW, die wollten ein Europa-Panorama haben, und da habe ich gesagt, ich mache eins, aber da kommt kein einziges Auto drin vor. Und das war ein Riesenhit, ja, und so weiter. So, und da habe ich geübt. Und dann kam, und jetzt kommt die Antwort, und dann kam 2001, habe ich gehört, dass der Everest 50. Jahrestag der Erstbesteigung hat. Und da habe ich gesagt, das größte Berg der Welt muss den größten Panorama der Welt haben. Und da hatte ich noch keinen intellektuellen oder keinen konzeptionellen Ansatz. Und das ist jetzt eine abendfüllende Geschichte, wie das zustande gekommen ist, wirklich abendfüllend, weil ich habe ein Gasumé, ich habe Stadtwerke von Leipzig, habe ich überzeugt, halbwegs das Ding zu renovieren und das dort mache. Ich hatte keinen Cent in der Tasche. Und ich habe den, als beim ersten Gespräch habe ich gesagt, ich kann Ihnen aber versprechen, ja, dass an dem Tag, wo der 50. Jahrestag ist, in der ganzen Welt auf Titelseiten steht Everest 50 Jahre Besteigung. Und wenn wir Glück haben, ist ein 0,1% in den Zeitungen auf Seite 3, 4 steht, aber der Everest steht zweimal jetzt in der Welt. Einmal in Leipzig, einmal Dings. Und das hat ihnen gefallen und die haben mir dann kurz vor Schluss, haben die mir einen ganz kleinen Kredit gegeben, haben das so aufbereitet. Und als ich eröffnet hat, ich will jetzt die Zahl gar nicht sagen, aber über 500.000 Schulden hatte ich da. Und ich wusste nicht, ob die Leute reinkommen. Ich wusste es nicht. Aber ich war, und das ist bei mir, ich weiß nicht, was das bei mir ist, ist vielleicht eine Verrücktheit oder so, ich hatte nie Angst davor. Ja? Und das war der Punkt. Und die haben gesagt, wenn 30.000 Leute kommen, dann kannst du froh sein. Und habe ich gesagt, na gut, dann bin ich gleich blanko. Ja? Und dann muss ich halt Insolvenz und dann muss man 7, 8 Jahre irgendwie dahin.
Muss man sehen, wie es weitergeht, ja.
Aber es sind dann 500.000 gekommen. Und das war der Anfang. Und dann habe ich den Stadtwerken gesagt, so Leute, ich habe eine Idee. Das heißt nicht mehr Gasometer, sondern Panometer. Habe das gleich schützen lassen. Und das ist jetzt ein Wort geworden, was die Leute nehmen. Also Panometer ist ein Haus, wo ein Panorama drin ist. Ja? Finde ich lustig. Und die, am Anfang die Taxi war... Und dann fing es an. Und das war beim Everest eigentlich schon. Als ich dann in Nepal war, und ich war ja dort auch im ersten Basislager, habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Kam mit einer Höhenlungenödem nach Hause. Also war... Katastrophe, aber das war dumm, das war nicht... Aber was ich dort festgestellt habe, das, was eigentlich die westliche Welt von diesen, was die rauszieht, und das fernöstliche, ich war dort in Klostern und so, was ich dort erlebt habe, dieser Buddhismus, ja, das hat mich so fasziniert, ja, dass ich gesagt habe, wir müssen diese beiden Ansätze von Kulturen gegenüberstellen. Ich habe also, die westliche Welt muss besteigen, muss besitzen und oben eine Fahne reinhauen und sagen, jetzt habe ich's. Und dann gehen sie runter und müssen zum nächsten Berg. Aber die Leute dort, die haben gesagt, ja, geht ihr mal hoch. In der Betrachtung haben sie ihr Frieden gebracht. Und das fand ich total spannend. Aber das war der Punkt, wo ich dann inhaltlich wusste, Panoramen sind inhaltliche Geschichte.
Inhaltliche Geschichte, damit meinst du diese Emotionen, ne? Die an.
Nein, inhaltlich meine ich, die Emotionen habe ich dann gemerkt, dass es ein.
Oder
ich
dieser, so, der kulturelle Zugang, der.
Nee, dass ich, also der Inhalt ist wichtiger als das Formale. Ich muss immer eine Idee haben, ja? Weil ich kann metern Panoramen. Ich kann tolle Panoramen machen, aber ich weiß nicht warum. Ja? Ich kriege dauernd Anrufe kriege ich viele, aber dann, wenn man dann mit denen redet, mach doch mal von unserer Stadt, machen wir das. Das ist ja, nee, das ja, passt nicht.
Du und ich für dich brauchst einen Inhalt, ja.
Ich habe vier große Themen, die ich jetzt beackere. Und wenn jemand fragt, zum Beispiel jetzt nächstes Jahr hoffentlich wird in Konstanz ein sehr, sehr großes Panorama eröffnet, das 16. Konzil. Ja. Und der das wollte, der hat mich nach Konstanz geführt. Ich habe gesagt, was soll ich in Konstanz? Und dann bin ich in dieses 16. Konzil eingetaucht. Und dafür habe ich gesehen, das 16. Konzil ist eigentlich das Missing Link zwischen Rom 312 und Luther, den ich gemacht habe. Ja, also diese ganze Frage nach Religion kann ich ungeheuer gut aufrollen. Also ich habe die Titanic gemacht, nicht weil ich die Titanic machen wollte, weil ich dort der Untertitel war, das Versprechen der Moderne. Weil ich gesagt habe, die Moderne ist doch ein Wort, was alles tot macht. Ich bin modern, also bin ich gut. Nein, ich bin modern und mache alles kaputt, könnte ich auch sagen. Die Moderne hat ja auch viel kaputt gemacht. Und dieser Begriff ist falsch. Ja? Und ich habe gesagt, wir müssen Dinge machen, die dem Leben dienen. Wenn wir das modern nennen können, gut. Aber wenn das, was wir modern nennen, das Leben kaputt macht, dann ist es nicht modern, dann ist es eine Katastrophe. Und das war also ein fantastisches Projekt. Also, und das, was dort passiert, was du sagst, die Emotionen, ja, das finde ich total verrückt, was dort in dem Panorama passiert. Die Leute weinen manchmal aus Glück und manchmal aus Trauer. Ich habe in Dresden 45, alle haben gesagt, mach nicht Dresden 45, das ist Opfermythos der Dresdner. Ich sage, Leute, die heute leben, das waren Kinder damals. Wir müssen denen ein Podium bauen, sagen, dieses Traumata, was sie in ihr Leben gebracht haben, ohne Selbstverschulden, geht in ihr Leben über. Und die werden dieses Trauma in unsere Gesellschaft hinüberführen. Vielleicht bin ich mehr ein Macher, als dass ich ein, ich weiß gar nicht, ob ich ein, ich habe mit dem Künstlertum habe ich so ein bisschen ein Problem, weil ich denke schon, dass die Kunst selber erst viel später entschieden wird, ob das überhaupt eine Bedeutung hat, ja. Weil vieles, was ich sehe, finde ich toll, aber es ist formal, es berührt mich nicht, aber hat eine gewisse Dekorativität. Manchmal interessiert mich der Pinselstrich oder die Farben, die auf einmal genommen werden oder die Extreme der Komposition. Also ich kann mich fast in jedes rein verlieben. Ja? Aber das ist eben mein Ding. Ich brauche Inhalte. Ja? Und diese Inhalte, zum Beispiel bei Dresden war es eben so, ich habe dann Großeltern, die mit ihren Enkelkindern dahin gekommen sind. Das kann man sich nicht vorstellen. Das erste Mal, dass sie das Gefühl hatten, dass sie was erzählen können, was sie erlitten haben. Und dieses Bild gibt es nicht. Ja, das gibt es in keinem Katalog, in keinem Dings, weil die Bilder, die wir von Dresden kennen, sind 3-4 Monate danach fotografiert worden. Man sieht diesen Augenblick, wo die Leute aus den Kellern raus, das muss man sich vorstellen. Die Dresdner dachten, wir haben jetzt Fasching und wir werden nicht berührt von dem Krieg. Berlin war schon zerstört und Dresden hat noch Fasching gefeiert. Und dann, die sind aus dem Fasching raus, kam Luftalarm, die sind in die Keller rein und viele sind dort umgekommen und dann kamen die raus. Und die Stadt war kaputt. Ich will jetzt über Schuld und Nichtschuld will ich jetzt überhaupt nicht reden. Aber so können wir Geschichte nicht bearbeiten. Wir müssen in den Alltag reingehen und die Frage stellen. Genauso mit der Berliner Mauer. Ich glaube, es gibt hier nur einen Punkt, wo die Berliner Mauer gefühlt werden kann. Das ist in meinem Panorama. Da gehen Leute rein und sagen, das hätten wir nicht gedacht. Also da kommen ja auch große Politiker oder so. Die Michelle Obama, die sagte zu mir, wissen Sie was? Ich weiß, dass ich jetzt Fragen stellen kann, die ich nicht wusste, dass ich sie stellen kann. Mhm. Weil diesen Augenblick der Trennung,
das ist... Wie schaffst du diesen Zugang? Du sagst, es gibt keine Fotos davon, eben gerade beim Beispiel mit Dresden, aber auch bei dem Blick über die Mauer rüber, das sind ja Situationen, in die du dich hineindenkst, hineinfühlst, hineinliest und dann umsetzt, oder wie?
Also man kann das gut vergleichen mit Filmmachern, mit Schriftstellern, weil ich nehme einen ganz bestimmten Punkt, ich sage ja nicht, das ist Wahrheit, sondern das ist ein Zugang von mir zu dieser Zeit und das hat auch ein Recht.
Aber holst du es aus dem Herzen raus, die Bilder, die du...
Also nimm mal Pergamon, ja? Pergamon ist ja jetzt noch in Berlin da. Ich bin nach Bergama gefahren, in der jetzigen Türkei. Ich habe nichts gelesen, absolut nichts. Ich habe mich da hingesetzt, habe 2 Wochen gezeichnet. Ich kannte das Pergamon-Museum. Das, was ich dort mitgenommen habe, war nicht das, was ich dann umgesetzt habe, weil dort wurde nichts erzählt. Da wurden die Dinge gezeigt, ein paar Texte. Und der Direktor der Antikensammlung, der hat mir gesagt, wissen Sie, also das, was Sie gemacht haben, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass in der antiken Ausstellung die Leute emotional berührt waren. Ich habe den Fries rekonstruiert. Da hat er gesagt, um Gottes Willen, das hat noch nie jemand gemacht. Ich sage, ich will aber 128 nach Christus zeigen. Also muss der Fries ganz sein. Das wird eins führt ins andere. Wie ich das mache, ist, ich vertraue meinem eigenen Allgemeinwissen, meiner eigenen Haltung zu dieser Welt. Und jetzt bin ich der Künstler und ich sage, ich habe eine Freiheit. Und diese Freiheit hat ein Recht. Und keiner bis jetzt hat gesagt, es gibt Wissenschaftler, die sagen, ja, dieses Fensterkreuz hat es damals noch nicht. Die fangen dann Details an. Da sage ich, ja, gut, habt ihr recht. Aber das Gesamtbild, wenn wir Pergamon sagen, was ich dort gemacht habe, es hat noch nie jemand gezeigt, wie der Altar benutzt worden ist. Das war ein blutrünstiger Altar. Die haben 400, 500 große Tiere geschlachtet. Innerhalb von ein paar Tagen zum Dionysos-Festspielen, was ich dort darstelle, haben die, das war blutig, ein blutiger Vorgang. Wenn man jetzt in islamische Länder geht, die haben ja diese Tradition noch, ja. Da werden auf einmal Schafe ganze Feld ist voller Blut. Ich sage, das muss blutig sein. Das dürft, ihr habt das in dem Museum habt das ausgestellt wie so ein Bauhausobjekt, ja. Alles weiß, fasst mich nicht an. Und auf der anderen Seite zeige ich die Philosophen.
Ich stelle es mir vor, wie so ein Vorgang eines Schriftstellers. Wenn ich, da sind wir wieder beim Roman, ja, ne? Ja. Wenn ich Romanautorin bin und mich hineinbegebe, ich habe eine grobe Vorstellung und dann fange ich an zu schreiben und dann kommen ja Situationen, Figuren, Gespräche. Also ich habe noch nie einen Roman geschrieben, aber ich habe Romanautoren hier interviewt und die sagen, sie haben keine Ahnung, wo es herkommt. So stelle ich es mir vor, wenn du...
Naja, das ist, ich sage, deswegen ist die erste Frage, die ich gestellt habe, ist eigentlich sehr, sehr richtig. Ich will mein eigenes Objekt.
Genau, das meine ich, das ist ja. Von innen hoch.
Und dann, so ein Projekt dauert 5 Jahre. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Also wenn man sich mal anguckt, was dort gemacht worden ist, das hat so, glaube ich, selten... Es gibt ja große Panoramenmaler auch des 19. Jahrhunderts. Ich bin frei.
Wirst du selber emotional bei der Arbeit? Du sprichst so viele Emotionen.
Ja, es gibt Augenblicke, wo ich ganz glücklich auch bin, dass ich auf einmal, ich habe vorhin Repin gesagt, zum Beispiel, das ist jetzt bei allen Sachen, oder auch, ich kann auch Luther nehmen. Ich habe 30 Jahre der Reformation gezeigt an einem Bild. Das Tolle am Panorama ist ja, dass ich, wenn ich dorthin gucke, nicht weiß, was hinter mir ist. Und wenn ich jetzt rundherum gucke, müssen die Situation müssen eine ins andere fließen. Wenn man sich dann damit beschäftigt, sagt, die Geschichte muss auch, die Wissenschaft, die entsteht, die Frauen, die Bildung, alles muss da rein, ja. Die Fürsten, die Kriege, es fangen ja schon wieder die neuen Kriege an. Ja? Also die Reformation kommt, da wird sauber gemacht, aufgeräumt, aber dann fangen auf einmal die Katholiken gegen die Reformatoren, die fangen auf einmal an, sich auch wieder zu bekriegen. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen, ja, von Macht und all die Sachen. Und der Repin hat mir das gezeigt. Der baut Szenen, da gibt's so eine, die Don-Kosaken schreiben einen Brief an den türkischen Gesandten und so, das ist voller Schimpfworte. Und da sieht man, die alle um den Tisch sitzen, wie sie sich alle gerade überlegen, welche Schimpfworte man noch sagt. Das ist so ein sensationelles Bild. Man muss jede Figur dort angucken, die ist gebaut, die ist... Und es gibt Vorskizzen von diesem Bild, die sind so banal, wenn der Repin das gemacht hat, es wäre ein banales Bild geworden. Aber sensationell, ja. Da ist jede Fingerhaltung erzählt eine Geschichte. Und das habe ich mir, also früher war ich öfters in Moskau, ich bin immer in die Tretjakow gegangen, man hat mir immer Repin-Bilder angeguckt. Auch die Maltechnik, sensationell, ja. Das hat was mit Liebermann oder mit Menzel oder sonst was zu tun. Aber diese Frage nach, wie so ein Panorama entsteht, ist, das ist auch ein Zeitprozess. Und ich kämpfe, also ich habe so viele Skizzen, hier hängen ja so ein paar Skizzen. Ich mache gerade eine Vorbereitung für Panoramen, die eventuell entstehen. 2 sind schon in Arbeit.
Skizzen von dir.
Ja. Und da entstehen ganz viele.
Was ist denn in deinem Prozess der schwierigste Teil? Gibt es einen Punkt, wo du immer sagst...
Der schwierigste Teil ist das hier.
Die erste,
also wenn ich ein Thema, zum Beispiel Luther, ich war in Wittenberg mit einer Freundin und wir standen dann vor diesem Tor, was ja gar nicht mehr das Tor ist. Und da habe ich gesagt, kann man eigentlich diese Geschichte hier an diesem Platz erzählen? Genau an dieser Stelle. Und das hat ungefähr 4-5 Jahre gedauert, bis ich eine Idee hatte. Ich brauche ein Drehbuch.
Ein Inhalt,
ja. Und ich brauche einen tiefen Inneren, weil wir sind 10, 15 Leute. Ich muss die faszinieren, also ein Team hinter mich zu bringen, dass die auch mit all ihren Können auch reingehen ins Bild. Ich habe früher die Bilder fast alleine gemacht, ja, die ersten. Aber jetzt ist das ich komme mir vor, manchmal auch wie ein Regisseur.
Das ist eine Fabrik, eine kleine, die du da leitest.
Ja, und das ist wirklich, und das ist nicht einfach so ein System von Menschen, von Team wirklich aufrechtzuerhalten.
Und das ist der schwierigste Teil dann? Das Ganze das ist,
ja,
zum Maschinen
ja,
zu
und das hat immer Hoch und Tiefs, ja, das geht nicht geradlinig durch.
Gibt es denn einen Teil in deinem Prozess, der dir am wenigsten Spaß macht, wo du sagst, oh, jetzt das wieder?
Ja, alles, was administrativ ist.
Oh, ja.
Alle diese Verhandlungen. Ich habe ja, also Vormittag habe ich meistens mit Telefonaten zu tun und ich schaufel mir am Tag so meine 4 bis 6 Stunden Arbeit. Und manchmal, es gibt also gerade in der letzten...
4 bis 6 Stunden Arbeit?
Ja, also Malerei, Zeichnung, ja. Administration, das mag ich überhaupt nicht. Aber ich habe das zeitweise auch abgegeben. Aber wenn dann was hakt, wenn dann irgendein Rädchen nicht mehr läuft, dann fällt alles auf meine Schulter. Das ist anstrengend, aber ich habe gesagt, den Vertrauensvorschuss, den ich Menschen gebe, den will ich nicht lassen. Also, dass ich, wenn ich jetzt hinter jedem herrenne und kontrolliere, dann bin ich nicht mehr das, was ich bin. Ja.
Wenn du zurückschaust auf den Yadigar in seinen Anfängen, gibt es da einen bestimmten Tipp, den du ihm geben wollen würdest?
Ja, vielleicht manche Sachen, die man nicht gerne macht, vielleicht doch zu machen. Ja, und nicht sofort abzugeben. Das ist das, was ich jetzt letztens gesagt habe. Weil, also es gibt kein, wie sagt man, Regret. Also ich habe überhaupt keinen Vorwurf an meine Vergangenheit. Und ich habe wirklich verrückte Sachen erlebt, wo mir Leute gesagt haben, wie kannst du da überhaupt noch wieder aufstehen? Ja? Das ist eben etwas, das kann man nicht, das muss man überprüfen, ob man das in sich hat. Ja? Weil es ist ein schwerer Gang.
Aber das ist auch nichts, was man trainieren kann, nee, sondern das ist gegeben,
ich,
oder? Aber vielleicht, wenn du in der Branche arbeitest, die du liebst und die dir am Herzen liegt, dann hast du vielleicht diese Kraft. Vielleicht wäre das dir mit der Architektur nicht so gegangen. Ist das möglich?
Naja, aber ich hatte ja in mir diesen Traum von, ich wollte immer Maler sein. Ich würde immer noch sagen, dass ich Maler bin. Mein malerisches Oeuvre ist nicht sehr groß. Ich habe vielleicht 1000 Aquarelle, ja. Ich habe auch jetzt für die Ausstellung immer auch Bilder gemalt. Aber ich bin noch nie in den Flow des Malens gekommen, weil es ist so zu Hackstück. Ich glaube ja, dass mein Alterswerk, wenn ich mich noch als noch nicht ganz alt sozusagen nennen darf, dann glaube ich, dass die Malerei jetzt... Und das ist, mir gefällt das eigentlich gut, dass die jetzt langsam anfängt zu wachsen. Weil mit der ganzen Erfahrung, die ich habe, mit der ganzen Ruhe diesem Medium gegenüber und es nicht abhängig zu sein, sondern einfach malen zu dürfen.
Ganz unabhängig von den Panoramen malst du gerade?
Frei? Ja, also ich habe jetzt, ich habe jetzt ein Bild gemacht, wo ich den Impressionismus zum zentralen Punkt gemacht habe. Ich habe das genannt, die Kathedrale von Monet. Ich stand vor der Kathedrale in Rouen und ich wusste nicht, dass das die ist. Und da sagte einer, das ist die Kathedrale von Monet. Und da habe ich gesagt, wie kommt es, dass die Impressionisten eigentlich keine Panoramen gemacht haben? Und dann, das würde jetzt zu weit führen, aber ich habe gesagt, das werde ich machen. Und anhand dieses Bildes werde ich diese Freiheit, diese Tür, die geöffnet hat, die haben mir eine Tür geöffnet, 30 Jahre danach gab es Dadaismus, es ist ja, bum, 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 ist explodiert alles. Die Malerei hat nicht mehr die Aufgabe gehabt, die Welt darzustellen. Die Fotografie kam und dann ist alles aus den Fugen. Also, und das finde ich ja ein super, super Zustand. Ich habe dann 100 Bilder gemalt, so kleine, drei Bilder, um einfach zu zeigen, Techniken sind nicht dazu da, um Techniken zu sein, sondern Techniken sind dazu da, um auszuprobieren, gucken, ja, und ich habe extra große Bilder gemalt auch, ja. Ich wollte mal wissen, was passiert, ja, so mal am Stück. Und dann habe ich wirklich 3 oder 4 Monate habe ich hintereinander weggemalt. Und das war wunderschön.
Und das ist neu für dich, dass du dir das
jetzt... Das ist, ja, das ist was ganz Neues. Es war immer da, es waren immer parallel, aber ich habe, wenn ich noch mal was sagen darf den Leuten, die du vielleicht auch ansprichst, ich habe immer gesagt, die 20er sind, stolpert man von einem Ereignis zum anderen. Man weiß nicht genau, passiert was, man kann auch Erfolg schon haben. Und dann kommen die 30er und dann fragt man sich, wer bin ich eigentlich? Was, wenn man Erfolg hatte, war es das jetzt oder muss ich jetzt weitermachen oder was ist? In den 40ern beantwortet man sich, was man ist. In den 50ern etabliert man es und ab 60 zelebriert man. Das kann auch schneller gehen. Ich will nur damit sagen, es ist ein langer Prozess. Es
kann auch langsamer gehen,
ja,
habe ich festgestellt.
Ja, es ist ein langer Prozess. Das muss man aussehen. Und in den Medien hier, da werden jetzt Dreijährige, guck mal, was die malen, da werden die Bilder verkauft. Ich kann jedes Bild von einem Kind verkaufen. Alle Bilder sind toll. Die Freiheit, die haben. Ich habe ja, wie gesagt, das ist auch ein Thema bei mir, ich rede über den YouTube-Kanal, weil der wird noch eine größere Bedeutung bekommen, weil es wird sich um den Kanal jetzt alles Mögliche drum sortieren. Ich werde auch in die Städte reingehen. Ich habe jetzt schon mit einer Stadt angefangen. Ich will so Aktionen machen. Und das macht Laune, ja. Und das ist für mich als, also das Feedback, was ich da kriege, ja, ist traumhaft. Ja?
Ist der Kompass, guck mal, du hast ja so viele verschiedene Bereiche, in die du gehst und Themen, die du berührst. Ist der Kompass immer dein Herz und deine eigene Begeisterung?
Nur. Es gibt nichts anderes. Nur in der Architektursimulation, das war das Einzige, was ich da gesagt habe, das ist Geld verdienen. Aber ich habe dann mich immer befriedigt, indem ich gesagt habe, die Leute sehen ja, was sie kaufen.
Ich bin hierher gekommen mit einer groben Vorstellung des Gesprächs. Ich bin aber mit zwei Fragen gekommen. Und das eine war diese Neugierde, ob du ein Romanleser bist oder warst. Und die zweite, die ich hatte, das war die, ich habe mich ja mit dir beschäftigt, mit deiner Webseite. Auch die Art und Weise, wie das Gespräch zustande kommt, da hat dein Management hat angefragt, ob ich ein Gespräch führen würde. Ich habe nur mit deinem Manager gesprochen. Und dann ging es um Fotos, da habe ich wieder mit jemand anders zu tun gehabt. In mir kam die Frage hoch, wenn man so ein Riesenrad dreht, vorhin habe ich gesagt, so eine Fabrik leitet, ist denn da noch die Begeisterung für die Kunst, die Faszination für die Malerei, fürs Zeichnen, ist da wirklich noch Gefühl da? Und ich bin hier reingekommen und habe dir gesagt, eine meiner beiden großen Fragen, die ich mitgebracht habe, hat sich schon beim Reinkommen beantwortet. Und dieses Gespräch mit dir hat es mehr als beantwortet. Das ist so beeindruckend, das ist so wunderbar, das zu erleben. Und ich sitze hier und wünsche mir, dass ich in einigen Jahren immer noch diese Begeisterung in mir habe. Und ich wünsche es ganz vielen anderen. Ich werde hier ganz emotional. Ich finde es einfach wirklich sehr, sehr berührend.
Also, ja, diese Berührung, und das ist ja auch mit viel, ich weiß auch nicht, Leute sagen mir das, ja, aber ich mache nichts, was gegen meinen Willen läuft. Und die Leute bieten mir viel, viel Geld.
Aber es ist noch mehr. Es ist nicht nur gegen deinen Willen, sondern...
Es macht Spaß. Ich wache früh auf. Es gibt keinen Tag, wo ich früh aufwache und sage, blöder Tag.
Ja.
Ich finde nur den blöden Tag, wenn ich wieder telefonate, weil ich muss es dann machen. Ich habe viele Sachen, die ich abgegeben habe, muss ich jetzt wieder selber. Ich kann 20 Stunden reden. Ja? Also jedes dieser Projekte ist ein Film. Ja? Und das Problem ist eigentlich daran, woher kriegt man das? Ich weiß es nicht. Meine Geschwister gucken mich auch an und sagen, was ist eigentlich mit dir los?
Ja, Digga, ja? Ich glaube, es kommt daher, wenn man seine Begeisterung gefunden hat und diesen Weg geht. Wenn du Architekt geblieben wärst, für das Geld, fürs Renommee, dann hättest du nicht diese Begeisterung. Und ich kann das, also so denke ich mir das, ich weiß es natürlich nicht. Ich kann es für mich selber sagen, dass ich viele Jahre etwas gemacht habe, was ich toll fand. Sprachen haben mich schon auch sehr angesprochen oder auch begeistert.
Was denn in Japan?
Ich habe in Japan gelebt eine Zeit lang.
Kannst du Japanisch?
Mochidon.
Super.
Aber und dann bin ich eben auch zurückgekommen, habe ganz viel mit Sprachen zu tun gehabt. Es war alles toll, es war alles gut. Ich bedauere das nicht, ich bereue es nicht, es war auch wichtig. Aber dann habe ich irgendwann das hingelegt und bin in das gegangen, was mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, seit meiner Jugend gerufen hat. Und dann passiert was ganz anderes. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, dass viele von uns in Richtungen gehen müssen, die sicher sind, die Renommee geben, die vielleicht die Eltern, die Verwandtschaft zufriedenstellen. Vielleicht, ach, das ist jetzt ein Riesenfass, was ich gerade aufmache, will ich auch gar nicht. Aber ich glaube, dass du es geschafft hast, sehr früh zu erkennen, ich mache nicht die Architektur weiter, ich mache jetzt das.
Ich erzähle dir mal noch eine kleine Geschichte, vielleicht zum Abschluss. Ich habe ja eine Professur gehabt, ja, also eine auf Lebenszeit Professur. Und ich habe damals, als ich reinkommen bin, hier kann ich was bewegen. Und ich war, ich glaube, 14 Jahre dort und habe wirklich dieses Dilemma dieser Bildung gesehen. Ja. Also da dieses Beamtentum von, und da sind Sachen passiert, die konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann, ich habe gesagt, wenn ich mich irgendwann dran gewöhne, muss ich gehen. Und dann bin ich den Korridor lang, es war 18 Uhr, und dann habe ich gesagt, dann muss ich mich halt arrangieren. Und da ist mir die Tasche, ist mir auf einmal aus der Hand geflogen. Da habe ich aufgehoben und habe gesagt, du musst gehen. Und dann bin ich zum Präsidenten gegangen, habe gesagt, ich kündige. Und er sagt, wenn Sie gehen, geht einer unserer besten Leute. Sag, warum wollen Sie gehen? Ich habe gesagt, ich bin hier nicht glücklich. Mhm. Und ich sage, ich könnte hier nur noch als Präsident sein. Ich sagte, hier haben Sie meinen Job. Ich sage, nein, ich kann keinen Job übernehmen mit Mitarbeitern, wo wir einen Weg gehen. Und das ist ja die Autarkheit, jeder ist autark, aber das hat sich bestimmt jetzt auch wieder alles geändert. Aber ich will nur damit sagen, alle haben gesagt, bist du verrückt geworden, Pension, die fällt alles weg, alles ist von heute auf morgen ist es weg. Und ich muss sagen, das war das Beste, was ich machen konnte. Und das war 2009. Und alles das, was ich jetzt bin, wäre nicht passiert. Ja? Und ich wusste es tief vom Herzen, dass ich dort wirklich unglücklich werde. Ja? Dort habe ich mit 10 Energieeinheiten bin ich einen Schritt gegangen. Und hier mit einer Energieeinheit 10 Schritte. Und das ist, ja, und das ist der Punkt. Ja? Und das ist ein Glück, dass mir dieses... Das drin
dass
ist.
Dir die Tasche aus der Hand gefallen ist.
Ja, das auch. Ist Glück. Vielleicht wäre das andere, aber wir leben wirklich in einer Gesellschaft, die hat eine Ängstlichkeit gegenüber der Zukunft, die ist schon verrückt. Ja. Jeder verteidigt oder versucht, keine Verantwortung zu übernehmen und so. Das ist wirklich, das ist vielleicht zu gesättigt. Ja. Wir müssen da, ich sage ja immer, das Wichtigste, was wir wieder erreichen müssen, ist das Wir. Aber das wirkliche, gelebte Wir, ja, nicht das. Weil jeder, der kein soziales Umfeld hat, der alleine ist, ich kenne den Begriff Alleinsein nicht. Ich bin alleine, aber einsam, sagen wir mal lieber einsam.
Ja.
Alleine bin ich, aber ich bin nie einsam. Weil ich habe ein fantastisches Familie, Freunde, das ist wirklich
und traumhaft. Du hast die Kunst.
Und ja, das ist ja das große Glück, ja. Wenn man eingeschlossen wird und etwas hat, mit wo man sich selber beschäftigen kann, das ist ja ein Geschenk, ja.
Ich glaube... Das ist ein super schönes Schlusswort. Jetzt gibt es noch eine ganz kleine, kurze Kategorie bei Atelier Talk. Und zwar die Entweder-Oder-Kategorie. Mhm. Ich stelle dir 3 Fragen, einfach um dich nochmal ganz kurz ein bisschen anders kennenzulernen. Ich glaube, die erste, ich glaube, da weiß ich die Antwort. Und das ist immer die gleiche Frage. Kaffee oder Tee?
Tee.
Tee, ne? Da haben wir gerade drüber gesprochen, als ich ankam.
Ja, Tee, ja, auf alle Fälle. Aber Kaffee schmeckt mir auch gut.
Aber der persische Tee, ne?
Ja, so wie wir es machen, ist eigentlich gut. Der bleibt dann immer frisch. Der hat immer einen frischen Aspekt. Vielleicht ist er nicht frisch, aber er schmeckt frisch.
Und Kräutertee, Früchtetee?
Alles.
Ach, auch?
Ja, ja. Ich trinke gerne Kräutertees oder Grüntee. Ich finde, das heiße Wasser ist irgendwie was, die Inder machen das auch. Oder auch nach dem Essen wird oft heiß getrunken. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, für den ganzen Prozess der Verdauung besser. Glaube ich, weiß ich nicht.
Ist denn... Jetzt komme ich noch mit einer anderen Frage um die Ecke, bevor ich weitermache mit Entweder-Oder. Ist denn bei dir das Persische im Alltag auch noch präsent?
Essen. Kochen, ja. Ich koche gern Persisch. Ich habe gerade, wir renovieren hier gerade und da ist jemand, der so ein alter Freund, der das renoviert und saniert. Ja. Und ich habe ihm für Montag persisches Essen versprochen. Und ich habe gestern schon ein bisschen vorbereitet. Und Montag kriegt er persisches Essen.
Herrlich, ich glaube, ich würde auch malen wollen hier. Dann wollte ich eigentlich was anderes fragen, aber wenn ich hier mir das anschaue, dann frage ich mich, Ordnung oder Struktur?
Das Beherrschen des Chaos. Ich glaube, ich brauche ein räumliches Ordnungssystem und ich weiß, in welchem Haufen ich suchen muss. Ich kann das nicht. Also ich lasse auch manchmal durch Leute, die einen besseren Ordnungssinn haben, aber hier bin ich.
Aber es ist kein Chaos. Befindet sich irgendwie dazwischen.
Ja,
ne?
Ja, aber ich muss dann immer noch mal kramen und so. Und dann, aber so, ich habe so eine Grundordnung, aber ich kann die Tische nie sauber halten. Es gibt Leute, gerade bei uns auch im Studio, die ist der Platz immer aufgeräumt. Ja? Ich kann das nicht. Ja? Also bei mir fliegt dann alles rum. Und das ist dann halt so. Ja? Aber ich bin schon, also ich bin nicht Kamm in der Butter.
Und wenn du arbeitest, Stille oder Musik oder Podcast?
Ich höre viel Radio. Ja. Und manchmal, wenn ich abends und wenn ich ein bisschen müder werde, lasse ich auch mal so irgendeinen Film laufen. Meistens irgendwelche blöden Serien. Ich gucke da nicht hin. Also ich höre dann nicht wirklich, mich interessiert es eigentlich nicht, aber wenn ich dann zeichne, dass ich ab und zu mal woanders hingucke. Ich brauche ein anderes Bild, ja, da ist ein anderes Bild. Und dann bleibe ich mal 2 Sekunden hängen. Weil das ist ganz gut, wenn man da so eine kleine, wenn man die ganze Zeit auf das Bild guckt, dann ist es für mich anstrengend. Ja?
Das ist interessant, weil ich mache das auch teilweise, dass ich dann da was laufen lasse. Ich sage dann immer, ich höre einen Film beim Arbeiten und ich kann es mir aber nicht ganz erklären. Aber das ist vielleicht der Grund, dass man da mal, und wie so ein ganz kurzer Mini-Staubsauger durch den Kopf.
Das kennst du doch, wenn du am frühen Morgen das guckst, was du gestern Abend gemacht hast, dann hast du ja auch manchmal viel mehr Mut, wieder reinzugehen, ja, weil du es neu siehst.
Oder Mut, es zu zerstören.
Ja, oder du musst es zu zerstören, ja. Du weißt, was du wegnehmen musst, ja. Und wenn man permanent arbeitet, ein paar Stunden arbeitet, dann wird man ja gaga. Und irgendwann kann man nicht mehr, da muss man auch aufhören. Das geht nicht. Also da muss man nicht sich zwingen. Das ist ja auch schwierig, wenn man auf Termin arbeitet, ja, weil ich eben hier 3, 4 verschiedene Arbeitsprozesse mache. Computer gehören eigentlich hier nicht rein. Ja. Aber das ändere ich jetzt alles ein bisschen. Und das ist ja der Luxus, den ich habe. Diese großen Räume, das ist schon traumhaft.
Herrliche Räume.
Ja, und das ist auch Dings. Aber im Dings kommt es ja auch immer wieder vor.
Im YouTube-Kanal.
Ja, ja.
Das stelle ich alles in die Shownotes und verlinke das alles mit deiner Webseite und alles.
Das sind ja mittlerweile ungefähr 400 Folgen sind das schon.
Und dann kommt dein Buch raus demnächst, ja, ja. Das Zeichenbuch. Also wir werden noch ganz, ganz viel von dir hören und ich freue mich drauf. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein durfte.
Ja, das ist doch... Ich finde es ja toll, dass du so einen langen Weg gehst.
Ich verbinde das heute mit einer Finissage, einer Ausstellung und dann hinterher Abbau von daher. Und meiner Tochter muss ich noch Sachen bringen, die wohnt super. In Kreuzberg.
Ah, super.
Deswegen, genau.
Sonst hätte ich Vorschlag gemacht, dann hätte man schnell ins Pergamon nochmal reinfahren können.
Ha, gegen Ende ist das Gespräch vom Sound her irgendwie recht leise geworden. Ich weiß nicht genau warum und ich hoffe, dass ihr es trotzdem gut verstehen konntet. Ja, und diese letzte Einladung habe ich so drin gelassen als Beweis für irgendwann mal in der Zukunft. Ja, und das war mein Gespräch mit Yadika Azizi, einem Künstler, der mich nicht nur mit seinem Werk beeindruckt, sondern in dem Gespräch ganz besonders auch durch diese unglaubliche Begeisterung, die man jede Sekunde spüren konnte. In unserer Gesellschaft, die immer schneller und rationaler wird, erinnert uns, finde ich, Yadika daran, wie wichtig es ist, Sinne zu schärfen, zu spüren, zu fühlen, ganzheitlich zu leben und die Kunst als essentiellen Bestandteil unseres Daseins zu betrachten. Seine Worte über die Rolle des Scheiterns, die Kraft der Unbekümmertheit und die Pflicht, Verantwortung für unsere Gemeinschaft zu übernehmen, geben mir wirklich viel Stoff zum Nachdenken. Zum Thema Unbekümmertheit. Er hat immer gesagt, dass er, was war denn das? Dreistigkeit? Frechheit hat er gesagt. Ich fand es eine ganz große Sorglosigkeit und Freiheit, die daraus sprach. Und Mann, ich wünsche mir, dass ich mir davon was abschneiden kann. Und ich hoffe, dass auch du ganz viel mitnehmen kannst. Bevor ich zum allerletzten Teil dieser Episode komme, hier eine Nachricht meines großartigen Podcast-Sponsors, der ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass dieser Podcast in die Welt hinausgeht. Und es lohnt sich, diese Nachricht anzuhören. Dieser Podcast wird unterstützt von Kunstinvestments. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um so viel mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach. Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Ja, an dieser Stelle auch ein Dankeschön an Matthias Thiel, dass er mich für dieses Gespräch kontaktiert hat. Matthias ist übrigens Art Director von Yadika. Das ist die korrekte Bezeichnung. Im Gespräch hatte ich von Management gesprochen. Mehr über Yadika Azizi findest du auf seiner Webseite www.azizi.de. Auch sehr empfehlenswert finde ich seinen Wikipedia-Eintrag mit einem Überblick über sein Leben und vor allem über alle bisher realisierten Panoramen. Und natürlich auch sein YouTube-Kanal, der genauso heißt wie er, Yadika Azizi.
Bei Instagram gibt es zwei tolle Accounts, Yariga Assisi und Studio.Assisi. Auf meiner Webseite, die diesen Podcast begleitet, findest du nicht nur all diese Links, sondern auch noch ein paar mehr und vor allem auch Fotos von den Panoramen, Bilder aus dem Atelier und ein paar andere Blicke hinter die Kulissen. Es lohnt sich, einmal drauf zu klicken, www.atelier-talk.com. Diesen Service mache ich für jede Episode. Du findest also überall zusätzliche Informationen.
Jetzt noch eine ganz persönliche Überlegung. Ich habe im Gespräch erwähnt, dass ich mit dem Zeichnen irgendwie nicht so richtig mich anfreunden kann. Das Malen schon eher, aber das Zeichnen, irgendwie passt es nicht zu mir. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, hey, ich bin Künstlerin, ich sollte auch zeichnen. Keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht ist es von außen irgendwie in meinen Kopf gepflanzt, Künstler, Künstlerinnen müssen zeichnen können, ich weiß es nicht. Ich habe gleichzeitig eben diesen Anspruch an mich. So, und jetzt kommt im Herbst das Buch von Yariga raus. Nein, das ist keine bezahlte Werbung, überhaupt nicht. Es ist einfach nur ein persönliches Statement, das ich jetzt raus in die Welt sende. Ich werde mir dieses Buch besorgen und werde es durcharbeiten. Und wenn ich dann am Ende immer noch sage, nee, Zeichnen ist nichts für mich, dann ist es nichts für mich. Dann ist es wirklich etwas, was nicht zu mir passt. Aber ich möchte dem Zeichnen nochmal eine, ja, vielleicht eine letzte Chance geben. Machst du mit? Hast du Lust, das zusammen zu machen? Wenn ja, dann melde dich. Alle Kontakte, alles findest du auch in den Shownotes. Und ich bin echt gespannt und ich freue mich auf dieses Experiment. Wie gesagt, keine bezahlte Werbung, es ist einfach nur ein Commitment an mich selbst.
Wenn dir dieser Podcast gefällt und dir vielleicht sogar hilft, dann würde ich mich freuen, wenn du auch mich unterstützt. Das kostet dich nur ein paar Sekunden und mir hilft es so viel mehr, als du dir vermutlich überhaupt nur vorstellen kannst. Schenk mir bitte 5 Sterne in der App, in der du den Podcast hörst. Das kann sein Spotify, Apple Podcasts und diverse andere Podcast-Apps. Und folge dem Podcast bei Instagram. Das hilft auch nochmal zu zeigen, wie viele Menschen diesen Podcast hören. Und übrigens, auf Instagram heißt der Atelier Talk Podcast genauso, nämlich ateliertalk.podcast. Nicht nur Atelier Talk, das ist ein gehackter Account. Bitte nicht folgen. Und falls du ihm immer noch folgst, bitte entfolgen. Und nicht zuletzt, ich bin nicht nur Podcasterin, vor allem bin ich auch Künstlerin. Und als Künstlerin habe ich immer Interesse an tollen Kooperationen, an Ausstellungsmöglichkeiten und vielleicht sogar an der Zusammenarbeit mit einer Galerie. Melde dich, wenn du da eine Idee oder Interesse hast. Und auch die Kontaktmöglichkeit findest du natürlich in den Shownotes oder auf der Webseite. Für das alles und natürlich fürs Zuhören, vielen, vielen Dank. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie Hüllmann.